Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir müssen heute wieder über Corona reden, beziehungsweise über Omikron reden. Wie stehen wir jetzt da vor den Feiertagen? Neue Beschränkungen sollen bundesweit kommen, aber erst nach Weihnachten, ab dem 28.12. Reicht das aus, um die fünfte Welle nicht zu wuchtig zu machen? Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten, anscheinend auch zwischen Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Lothar Wieler, dem RKI-Chef, auch wenn der heute betont.
Das Ziel ist ja identisch. Ich meine, das muss man auch mal sagen. Also alle, die entscheiden in unserem Land, haben wir dasselbe Ziel. Nämlich, wir wollen die Fälle senken.
Okay, Sie wollen das Gleiche, aber wie wollen Sie es? Darüber reden wir gleich. Und wir schauen auch über den großen Teich, denn kaum ein Land ist so hart getroffen von der Corona-Pandemie wie die USA. Trotz massig Impfstoff und trotz, zumindest theoretisch, unbegrenzter Möglichkeiten. Doch diese unbegrenzten Möglichkeiten, die hat vor allem das Virus genutzt. Mittlerweile 800.000 Tote. Sogar die allgemeine Lebenserwartung ist im letzten Jahr statistisch gesunken in den USA um 1,8 Jahre. Und auch dort hat Omikron schon das Zepter übernommen. Joe Biden will jetzt kostenlos an alle Amerikaner Schnelltests verschicken.
Federal government will purchase 1.5 billion additional at-home rapid tests with delivery starting in January.
Schnelltests per Post, ist das mehr als ein Akt der Verzweiflung? Wieso der Kampf gegen Covid der Supermacht so schwer fällt, auch das gleich ein Thema in der Tag an diesem Mittwoch, den 22. Dezember 2021. Ich bin Philipp May. Hi.
Ja, vielen Dank. Hier kam erstmal die Frage, ob ich zu Herrn Wieler noch stehe. Das lässt sich leicht beantworten, sonst säße er hier nicht.
Na, dann ist ja gut. Lauti und Lothar spielen immer noch im selben Team. Aber es war schon interessant, diese Pressekonferenz der beiden. Und der Versuch, die Differenzen herunterzuspielen. Nur kurz zur Einordnung, wer es nicht mitbekommen hat, das Robert-Koch-Institut, also Lothar Wieler, deren Präsident er ja ist und der ja auch Teil des Expertenrats ist, hat kurz vor der Ministerpräsidentenrunde eine öffentliche Einschätzung zur Omikron-Variante abgegeben und dabei unter anderem maximale Kontaktreduktion ab sofort empfohlen. Also Maßnahmen, die weit über die Beschlussvorlage der MPK, der Ministerpräsidentenkonferenz, hinausgehen. Das sorgte hinter den Kulissen für mächtig Ärger. Und das klang auch heute bei der Pressekonferenz ein kleines bisschen durch bei Karl Lauterbach.
Verärgert, das sind Interna. Es ist so, also in meinem Haus gibt es keine Zensur, was wissenschaftliche Arbeiten angeht. Das wird es auch nicht geben. Von daher bin ich also dankbar, wenn wissenschaftliche Auswertungen mich erreichen. Hier war es so, dass sie mich nicht mehr erreicht hatten vor der eigentlichen Sitzung. Da wird die Abstimmung noch optimiert werden.
Verklausulierte Kritik also in typischer Lauterbach-Diktion. Was sagt Lothar Wieler dazu? Hier seine Rechtfertigung.
Der Expertenrat, wenn Sie das Papier wirklich gründlich lesen, dann stellen Sie ja fest, dass dort keine konkreten Empfehlungen gemacht werden, sondern dort steht ja eine Analyse der Lage und die Aufforderung, dass etwas getan werden muss. Und das wird ja auch getan. Und das RKI ist eben eine Institution, die das in konkrete Empfehlungen dann ummünzt. Das ist ja in dem Expertenbeirat nicht getan worden. Insofern ist es ja keinerlei Widerspruch.
Das ist die Rechtfertigung von Lothar Wieler. Darüber reden wir jetzt. Volker Findhammer im Hauptstadtstudio. Du hast die Pressekonferenz natürlich auch angeschaut. Alles nur ein Sturm im Wasserglas?
Naja, wir hätten uns natürlich auch ein bisschen mehr Krach erhofft. Und es war auch klar, dass es hinter den Kulissen deutlich lauter zuging als das, was hier vor uns öffentlich ausgetragen wurde. Weil natürlich das Robert-Koch-Institut da nicht verstanden hat, wie so die politischen Abläufe sind und wie die politische Dramaturgie ist. Die Ampelkoalition hat ja klar versucht, da ein neues Szenario an den Tag zu legen mit dem Expertenrat und dem klaren Verweis darauf, dass man sich in den Beschlüssen an den Rat der Experten halten werde. Der Expertenrat hat ja tatsächlich seinen Entwurf am Sonntagabend vorgelegt und Lothar Wieler ist ja Teil dieses Expertenrates, hätte also mit weitergehenden Forderungen das deutlich früher einbringen können in den politischen Prozess. Selbst der Montag wäre noch ganz vernünftig gewesen, weil es dann ja erst die ersten Entwürfe für die Runde von Bund und Ländern gab, die dann zwischen den Chefs der Staatskanzleien abgestimmt wurde. Also selbst wenn das Papier am Montag noch gekommen wäre mit den konkreten Empfehlungen, hätte es vielleicht noch noch eine Wirkung erzeugen können. Aber so kam es dann definitiv zu spät und war ein Schuss nach hinten. Man kann es ja gar nicht anders sagen, weil natürlich die politische Beschlusslage klar war. Wir haben den Expertenrat, der empfiehlt uns was und wir folgen dem auch. Und deswegen konnte das dann auf den letzten Metern gar nicht anders umgesetzt wurden, sondern man hat ja, Olaf Scholz hat das ja auch zum Ausdruck gebracht, stoisch an dem Rat der Experten festgehalten. Auch wenn vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch eine Nachbesserung sinnvoll gewesen wäre. Das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber so ist zumindest die Beschlusslage. Und da merkt man, wie Behörden funktionieren. Auf der einen Seite, dass die politischen Prozesse aber andere sind und viel länger und besser vorbereitet werden müssen. Das hat RKI-Chef Wieler offenbar nicht verstanden.
Also du glaubst auch, das war eher eine Ungeschicklichkeit des Robert-Koch-Instituts, dass erstmal damit umgehen muss, dass da jetzt wieder ein neues Gremium sozusagen zwischengeschaltet ist und weniger daran, dass das möglicherweise auch ein taktisches Foul gewesen sein könnte, ein bewusstes Foul sozusagen, um auch nochmal deutlich zu machen, also wenn es nach uns gegangen wäre, dann würden hier aber andere Maßnahmen jetzt auf den Tisch gebracht werden.
Nee, vom taktischen Foul würde ich nicht sprechen. Das ist vielleicht einfach so die Trägheit auch einer Behörde. Die hatte ja ihre letzte Empfehlung, was der Umgang mit der Corona-Pandemie angeht, erst am 22. September vorgelegt. Das Ding musste nochmal aktualisiert werden. Und die Beamten in der Behörde haben sicherlich auch schon am vergangenen Donnerstag gewusst, was sie für nötig und angemessen halten. Dass es dann jetzt erst in letzter Sekunde vor dem Treffen, vor dem Bund-Länder-Treffen kommt, das ist einfach ein Stück wird auch ein internes Versagen der Behörde. Man hätte damit schon deutlich früher an die Öffentlichkeit gehen können, um das in den politischen Diskussionsprozess einzuspeisen. So wirkt es dann tatsächlich als eine starke Irritation. Selbst wenn das jetzt politisch aufgegriffen wird, denken wir an Janosch Dahmen heute Morgen hier im Deutschlandfunk oder denken wir auch an den Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, der das ja auch fordert, oder auch Michael Kretschmer in Sachsen, die ja ihrerseits noch weitergehende Verschärfungen fordern. Was aber auch ein Stück weit unverständlich ist, denn der Beschluss der Ministerrunde sieht ja vor, dass das alles nur Mindeststandards sind und die Länder nach Bedarf abweichen können. Also insofern gibt es eigentlich keinen Grund, diesen gestrigen Beschluss wirklich in Frage zu stellen.
Wie groß sind denn die Zweifel, ob das, was jetzt beschlossen ist, wirklich reicht, trotz allem?
Naja, da gibt es wie immer, und das sorgt ja für dieses Tohuwabohu und auch für diese Missverständnisse im politischen Raum, einige abweichende Stimmen, die sagen, da müsste mehr passieren. Da zählen natürlich einige Virologen darunter, da zählen jetzt Janosch Dahmen von den Grünen darunter, auch aus der Union kommt diese Kritik, die sonst ja immer nur explizit von Markus Söder kam, den man ja in seiner Oppositionsrolle da verstehen könnte, aber dass es jetzt beispielsweise auch ein Grüner selbst übernimmt, also einen Teil der Ampelfraktion, das finde ich, sorgt dann schon für Irritationen, weil die politische Idee mit dem Expertenrat war ja eigentlich, jetzt haben wir hier ein Gremium, das gibt uns die wissenschaftlich fundierten Richtungen vor, an die wir uns dann politisch halten. Und das sorgt im Umkehrschluss dafür, dass wir gegenüber der Bevölkerung die Irritationen, die es gegeben hat, auch ein Stück weit ausräumen und deutlich kongruenter auftreten können, als das bislang der Fall war. Also diese Vielstimmigkeit beenden, die ja immer wieder für Irritationen gesorgt hat. Aber genau das hat wieder einmal nicht funktioniert durch die Querschüsse, die es da jetzt in letzter Sekunde vom RKI und auch von anderen gab. Wobei klar ist, und das finde ich, das hat Karl Lauterbach heute sehr deutlich gemacht, maßgeblich für das Gelingen der Kampagne gegen Omikron sind jetzt tatsächlich die Booster-Impfungen, die in einem hohen Maße fortgetragen werden sollen. Und das hat Karl Lauterbach heute auch nochmal so betont.
Unser wichtigster Bestandteil der Bekämpfung der vor uns liegenden Omikron Welle liegt darin, dass wir eine besonders offensive Booster-Kampagne fahren. Es ist ganz klar, dass eine Booster-Strategie die Omikron-Welle nicht ganz verhindern kann, aber sie ist das Wichtigste, was man tun kann, um zu verhindern, dass sehr viele Menschen schwer erkranken.
Das hat er wirklich nochmal betont, dass das das A und O sein soll. Und bei den Kontaktbeschränkungen und der Frage nach dem Lockdown, da würde ich jetzt mal sagen, die meisten Menschen sind sich ohnehin der Gefahren bewusst und verhalten sich in der Öffentlichkeit so, wie es angemessen und richtig ist. Ich kenne kaum noch Situationen, wo Menschen ohne Masken durch das Leben laufen, auch gerade im öffentlichen Nahverkehr. Wenn ich dort unterwegs bin, da haben fast alle eine Maske auf, nur noch ganz, ganz wenige Ausnahmen. Also da hat sich auch im Bewusstsein der Menschen eigentlich viel verändert. Da ist eine viel größere Sensibilität da als noch vor einem Jahr, sodass man an der Stelle, finde ich zumindest, durchaus auch auf die Vernunft der Bürger setzen kann.
Wie es so häufig war schon in diesen diversen Wellen, dass die Bürger dann die Maßnahmen häufig antizipiert haben und vorweggenommen haben.
Genau.
Und anderes Punkt ist wahrscheinlich dann auch die Durchführbarkeit. Man muss ja Maßnahmen oder Verbote, Einschränkungen ja auch kontrollieren können. Stell mir gerade schwer vor, wie das Ordnungsamt auf einer Familienweihnachtsfeier mit 15 Leuten reinplatzt. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, ne?
Das wäre ohnehin kaum möglich. Ja. Und das ist ja ohnehin das größere Problem bei all diesen Verbotsdiskussionen, die es gibt. Verbote sind das eine. Viele Menschen halten sich prospektiv ohnehin daran. Aber die, die sich nicht daran halten, sind dann auch schwer ausfindig zu machen. Und klar ist auch, die Omikron-Welle an sich ist nicht zu stoppen. Aber jetzt geht es darum, die vernünftigen Instrumente zu finden, wie wir zumindest sie einigermaßen in Schranken halten können und begrenzen können. Und da hat eigentlich die Ministerpräsidentenrunde gestern genügend auf den Tisch gelegt. Deswegen halte ich im Moment jedenfalls die Debatten über einen weiteren Lockdown erst einmal für unangemessen. Was der Januar bringt, da werden wir uns vom Januar überraschen lassen müssen.
Was ja schon auffällt, ist, dass der große Chefmahner Karl Lauterbach, jetzt wo er Gesundheitsminister ist, auf einmal auch nicht mehr die ganz harte Linie vertritt. Also er spricht viel tatsächlich übers Boostern und über Impfkampagnen, aber harte Kontaktbeschränkungen beispielsweise für Geimpfte, da lässt er die Finger von. Ist das, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, das ist einfach die Konfrontation mit dem Realismus des Amtes?
Naja, durch die Impfung haben wir doch verglichen mit dem letzten Jahr doch auch einen erheblichen Fortschritt erreicht. Selbst wenn die doppelte Impfung jetzt nicht hinreichend ist, um Omikron widerstehen zu können, spätestens bei der Boosterimpfung sorgt es dann doch dafür, dass man sich zwar noch anstecken kann, dass man aber eher einen leichten Verlauf hat und nicht mit dem schweren Verlauf rechnen muss. Also, dass die Krankheit ein Stück weit zum Normalzustand wird, wie jeder Schnupfen, wie jede Grippewelle auch. Und die Gefahr einer extremen gesundheitlichen Gefährdung ist doch relativ ausgeschlossen. Das unterscheidet die Jetztlage doch deutlich vom vergangenen Winter, als man noch damit rechnen musste, dass wenn man sich infiziert, man mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Intensivstation landet. Insofern ist es richtig, den Instrumentenkasten situativ anzupassen und zu sagen, Boostern ist das A und O. Da muss ich vor allen Dingen erstmal die erreichen, die vor langer Zeit schon geboostert wurden. Viele Ältere, die wurden ja schon im Spätsommer geboostert. Da wird es höchste Zeit, dass die jetzt hatten im Spätsommer ihre Zweitimpfung. Da wird es höchste Zeit, dass die jetzt geboostert werden und dass ich die 11 Millionen Menschen erreiche, die bislang noch nicht geimpft sind, darunter 3 Millionen, die über 60 sind, also die relativ stark gefährdet sind. Und da finde ich, ist es angemessen, das Augenmerk jetzt vor allen Dingen auf diese Risikogruppen zu lenken und da aktiv zu werden, bevor man wieder die gesamte Gesellschaft mit einem Lockdown in Haftung nimmt.
Verstehe ich alles. Ich will trotzdem noch ein kleines letztes Mal etwas Wasser in den Wein kippen. Jetzt sagen ja trotzdem die meisten Experten, Booster natürlich, ganz, ganz wichtig, aber ohne Kontaktreduktion wird es nicht gehen. Klar, Freiwilligkeit ist ein großes Thema, aber es hätte ja noch Maßnahmen gegeben, beispielsweise Restaurants, die man hätte irgendwie schließen können, oder Bars. Wäre das jetzt nicht möglicherweise ein guter Zeitpunkt, um wirklich auch mal vor die fünfte Welle zu kommen? Gerade in Anbetracht der Tatsache, was viele Modellierer ja fürchten, dass uns diese Welle mehr wie eine Wand mehr oder weniger überrollen wird.
Also wenn ich hier in Berlin durch die Stadt gehe, ich kenne keine überfüllten Restaurants mehr, wo man das Gefühl hätte, da drängen sich alle Menschen aufeinander. Egal, wo man reinschaut in die Restaurants und auch die Kneipen sind eher dürftig besetzt, weil die Menschen doch an sich schon eine große Zurückhaltung für sich selbst üben. Ich merke es ja auch an mir selbst. Die Häufigkeit, in die ich in Lokale gehe, ist doch deutlich weniger als noch im letzten Winter oder im vorvergangenen Winter. Also da hat sich doch bei den Menschen viel verändert. Und insofern zu sagen, dass von Restaurants und Gastronomiebetrieben im Moment noch eine große Gefahr ausgeht, das halte ich für relativ. Da müsste man vielleicht viel eher noch in die Betriebe schauen und die Art und an die Arbeitsstätten schauen, wo Menschen dann doch teilweise noch häufiger dicht in Büros zusammenhocken. Also da würde ich noch eine ungleich größere Gefahr sehen. Und insofern finde ich, hat sich auch im Bewusstsein der Menschen doch viel mehr verschoben und die Sensibilität ist doch allerorten deutlich gestiegen. Das würde ich dem entgegenhalten.
Gut, dann machen wir da einen Strich drunter. Eine letzte Sache habe ich noch. Wir wollen noch mal aufs Impfen zurückkommen. Wir springen jetzt hier gerade ein bisschen. Karl Lauterbach rechnet mit einer Viertimpfung. Die wird kommen.
Ja, davon ist auszugehen, weil wir bislang ja keine angepassten Impfstoffe für die Omikron-Variante haben. Und sofern die Omikron-Variante sich darüber über all die Impfstoffe hinwegsetzen sollte oder teilweise hinwegsetzen sollte, dürfte eine vierte Impfung in jedem Fall sinnvoll sein.
Die Virologen sagen ja auch, richtig gut geschützt sind die meisten von uns, wenn sie nach den Impfungen, die sie haben, auch tatsächlich mal infiziert werden und eine Corona-Infektion überstanden haben. Erst dann ist der Infektionsschutz vollständig ausgebildet und wir werden ohnehin Corona in den kommenden Jahren immer wieder erleben, hoffentlich dann in seichteren Wellen, mit dem unser Immunsystem einfach besser zurechtkommt.
Toi, toi, toi. Volker, vielen Dank.
Bitte, du schneidest es schön.
Ja, ich schneide es natürlich. Du, ich werde das sprechen. Gar nichts habe ich geschnitten übrigens. Warum auch? So, Themenwechsel. Reden wir jetzt über Corona in den USA. Thorsten Teichmann aus dem ARD-Studio in Washington ist jetzt in der Leitung. Hallo Thorsten.
Hallo Philipp.
Das sind ja eigentlich ziemlich krasse Zahlen. 12,6% Anteil Omikron hattet ihr letzte Woche, habe ich gelesen. Und diese Woche 73%. Omikron hat das Infektionsgeschehen komplett übernommen. Was macht diese Zahl mit den täglichen Neuinfektionen? Die 7-Tage-Inzidenz wird bei euch wahrscheinlich gar nicht gezählt, aber so ungefähr.
Wird so nicht gezählt, wird anders gezählt. Ja. Aber es gibt natürlich Zahlen über so einen Durchschnittswert und der Durchschnittswert der Neuinfektionen liegt jetzt über 150.000. Aber wenn du dir dann die einzelnen Tage anschaust, dann hatten wir einfach diese Woche auch schon einen Tag mit fast wieder 300.000 entdeckten Neuinfektionen. Also da siehst du, dass das Geschehen einfach wieder abhebt und dass wir jetzt vor einer fünften Welle stehen tatsächlich.
Die fünfte Welle, die bei uns wahrscheinlich dann auch bald kommt. Jetzt sind die USA allerdings groß. Das heißt, wenn es viele Neuinfektionen im Westen gibt oder im Süden, dann heißt es nicht, dass es im Norden oder im Osten auch so ist. Wo sind derzeit die Hotspots?
Also wenn du dir die Karte anschaust, dann hat es diesmal tatsächlich den Nordosten der USA besonders stark getroffen. Das sind Bundesstaaten wie Maine, Vermont, New Hampshire, die bisher immer noch sagten, na, wir kommen hier eigentlich ganz gut durch, wir haben geringe Infektionszahlen. Jetzt ist es auch dort angekommen. Eine Stadt wie Cleveland, also wenn man das umlegt, was da in der Umgebung um Cleveland in Ohio los ist, auf diesen 7-Tage-Inzidenzwert, den ihr in Deutschland habt, dann sind wir da im Moment schon bei einer Inzidenz von 1800 ungefähr. Und auch Illinois, das ist der Bundesstaat, in dem die große Stadt Chicago liegt, auch da gibt es im Moment sehr, sehr viele Fälle und das bedeutet eben mehr Schwierigkeiten und größere Belastungen für eben wieder die Krankenhäuser, das medizinische Personal und vor allen Dingen für die Testinfrastruktur, die hier in den USA nicht so stark gegeben ist wie in Europa.
Mhm. Test ist das eine, wenn wir jetzt USA und Deutschland vergleichen. Hier in Deutschland gibt es ja immer noch viele Einschränkungen. Maskenpflicht ist absoluter Standard, aber natürlich haben wir hier auch 2G. Wie ist es in Amerika?
Auch wieder ganz unterschiedlich. Also hier in der Hauptstadt Washington DC hat die Bürgermeisterin diese Woche entschieden, alle müssen wieder Maske tragen, wenn sie in Innenräumen sich befinden. Also das ist Pflicht hier. Auf der anderen Seite war ich vergangene Woche in North Dakota und Montana und da trägt keiner die Maske, auch nicht innen. Dort sind die Zahlen im Moment nach wie vor noch relativ gut und gering, bis auf einzelne kleine Hotspots. Aber auch dort droht ja jetzt im Winter die Gefahr, dass die Menschen sich mehr drinnen aufhalten und natürlich dann eben Omikron auch in geschlossenen Räumen leichteres Geschehen hat.
Joe Biden hat gestern eine Rede gehalten. Aber selbst dort, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war jetzt viel von Verschärfung, bundesweiten Verschärfung, gar nicht die Rede. Kann er auch gar nicht so einfach.
Nee, kann er nicht, genau. Ja. Weil eben die Bundesstaaten viel mitreden können. Dann zum anderen ist es eben so, alles, was der Präsident anfasst, wird im Moment von Bundesstaaten vor Gericht gezerrt. Da gibt es ja zum Beispiel von Biden den Versuch, sowas wie eine Impfpflicht umzusetzen, auch für private Unternehmen. Das landet dann immer vor Gericht. Also ihm fehlt das politische Kapital. Und dann gibt es einfach mit diesen Verschärfungen auch wirklich Manschetten, weil das in der Vergangenheit nicht wirklich gut geklappt hat. Also nochmal Geschichte aus North Dakota, aus Williston. Ich war in Schulen und die Lehrer dort berichten halt, dass viele Schüler nach dem letzten Lockdown einfach nicht wieder zurückgekehrt sind in den Unterricht. Die Motivation ist so runtergegangen, dass sie Schwierigkeiten haben, die Schüler in den Unterricht zu bekommen. Und die versuchen jetzt so Incentives, also irgendwie Anreize zu setzen. Und ein Anreiz ist zum Beispiel, dass die Schule feiert, wenn 85% der Schüler zum Unterricht kommen. Wenn du da jetzt eine weitere Verschärfung draufsetzt, dann sagen dir die Lehrer, das können wir nicht machen, dann sind wir die Hälfte der Schüler los.
Okay. Verstehe ich, ist ja bei uns im Prinzip auch so, dass die Schulen immer als erstes dran waren und man mittlerweile auch hier ist, okay, diesmal wirklich Schulschließung unbedingt vermeiden, aber es gibt ja auch noch andere Sachen, Restaurantbesuche beispielsweise oder solche Sachen.
Genau, und das ist aber dann wirklich eine Geschichte von Staaten oder von Städten sogar. Mhm. Also Chicago hat zum Beispiel gesagt, dass nur noch Leute, die geimpft sind, in Restaurants reinkommen. Es ist in New York schon gang und gäbe gewesen, dass die Leute, bevor sie sich ins Restaurant setzen, ihren Impfpass zeigen müssen. Also das sind wirklich lokale Lösungen, ganz einfach, weil dieses Land eben auch so groß ist. Und der Präsident scheut es da, sich dem vorwegzugreifen, sondern überlässt das auch den Bundesstaaten, weil das dann häufig effektiver und besser ist. Nur nicht alle Bundesstaaten sind der Meinung, dass es das braucht.
Ja. Gutes Stichwort, was man braucht und was man nicht braucht. Impfbereitschaft wissen wir mittlerweile, die ist im Vergleich zu anderen westlichen Staaten in den USA eher gering. Aber was hat der paar 60%, 62, niedrige 60er Bereich?
Ja, aber wenn du es dir in absoluten Zahlen überlegst, ich bin da immer so ein bisschen verhalten. Mhm. Also na klar können wir sagen, 50 Millionen der Amerikaner sind immer noch nicht geimpft, aber über 200 Millionen sind es. Mhm. Und insofern ist jetzt wirklich tatsächlich die Schwierigkeit mit diesen 50 Millionen, die man im Grunde bräuchte, um hier so eine Immunität herzustellen. Aber der Punkt ist einfach, dieses Land ist derart polarisiert durch die Politik, auch durch die vergangenen Jahre und die Zeit davor, dass das Ganze ein Kulturkampf ist. Und was will der Präsident an der Stelle ausrichten? Er kann nichts ausrichten, sondern es sind ja diese ganzen anderen Probleme, die darunter liegen, die dazu führen, fehlendes Vertrauen gegenüber der Regierung, politische Einstellung oder eben kulturelle Einstellung, die da sprechen, dem glaube ich nicht, das will ich nicht hören, die eine Seite gegen die andere Seite. Und das ist die große Schwierigkeit in Amerika, eben auch beim Thema Impfen.
Noch eine Sache, die ich in diesem Zusammenhang gehört habe. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen kannst. Donald Trump hat neulich vor Anhängern erzählt, dass er geboostert wurde und sogar er wurde ausgebuht. Ist das richtig?
Ja, das war eine Veranstaltung, ich glaube in Texas, und er sitzt da eben mit O'Reilly, der früher Fox News Moderator war, auf der Bühne und erzählt dann eben aus der großartigen Geschichte und hat dann eben auch gesagt, seine Anhänger sollen sich den Verdienst nicht wegnehmen lassen, dass sie es geschafft haben, innerhalb kürzester Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, und das sei der Erfolg von ihm und allen seinen Anhängern. Und dann erzählte er, er ist geboostert, und dann kam halt wieder das Bu. Aber daran merkst du auch, das sind ja alles nur Reflexe. Also wenn du bei so einer Trump-Veranstaltung warst, weißt du, die Leute reagieren nur auf Schlagwörter und machen dann Bravo oder Bu. Hm. Das sind Entertainment-Veranstaltungen. Also insofern würde ich da nicht zu viel reinlesen.
Okay, wie läuft denn die Booster-Kampagne in den USA?
Ja, also erstaunlicherweise, die Leute, die geimpft sind, die boostern sich auch. Also das ist ganz klar. Nur die Leute, die nicht geimpft sind, die zieht das jetzt im Moment auch nicht wirklich nach vorne, sondern tatsächlich versuchen im Moment, die ihren Impfschutz aufzustocken, die bereits geimpft worden sind, und sich eben vor Omikron zu wappnen und dagegen zu wappnen. Die anderen, die sind sehr, sehr schwer zu bekommen.
Okay, du hast gerade schon von den einzelnen Hotspots erzählt, Cleveland, Chicago. Wäre ja vielleicht vergleichbar in Europa mit London. Dort gibt es zunehmend Sorgen, dass kritische Infrastruktur ausfällt. Feuerwehr, Krankenhausmitarbeiter etc., weil einfach zu viele Menschen gleichzeitig krank sind. Nicht, dass sie unbedingt schwer krank sind, aber eben gleichzeitig ausfallen. Mit welchen Szenarien rechnet man in den USA?
Ja, das ist genau das Gleiche. Also ich glaube, das ist weltweit einheitlich, dass tatsächlich eben Ärzte, Schwestern, Sanitäter sagen, wir können erstens nicht mehr, wir sind müde, und zweitens, wir haben weniger Personal als vorher, und drittens dann einfach, und jetzt kommt die nächste Welle, was sollen wir denn tun? Präsident Biden hat sich gestern hingestellt hier und hat gesagt, pass auf, meine Vorschläge sind folgende, wir mobilisieren 1.000 Ärzte, Schwestern und Sanitätern des Militärs und setzen sie im Moment in 8 Krankenhäusern in besonders hart betroffenen Gegenden, in lokalen Krankenhäusern ein, um einfach den Druck vom Personal wegzunehmen und trotzdem nach wie vor Covid-Patienten versorgen zu können. Und der zweite Punkt ist, den sie jetzt machen, ist, dass sie festgestellt haben, dass mit dem Testen, das hat bisher schlecht funktioniert, wir verschicken jetzt Tests. Also ab Anfang Januar können Amerikaner auf eine Internetseite gehen und können sich einen Schnelltest für zu Hause bestellen. Das gab es bisher in der Form nicht. Schnelltests sind im Moment sehr schwer zu finden, und trotzdem eben, obwohl es so viele Menschen gibt, die im Moment Sicherheit brauchen, habe ich mich jetzt infiziert, ja oder nein, die sind wahnsinnig teuer, und die sind dann kostenfrei, wenn die Regierung sie verschickt. Müssen wir mal abwarten, wie gut das funktioniert und vor allen Dingen, woher diese 500 Millionen Tests auf einmal kommen sollen.
Also es gibt noch eine größere Testknappheit in den USA als beispielsweise.
Ja, absolut.
Das ist erstaunlich eigentlich. Ne?
Ja, aber man hat eben auch aufgehört dann wieder, nicht? Also als die Zahlen runtergingen, wurden hier zum Beispiel auch in Washington D.C. die großen Testzentren, am Judiciary Square gab es so eins, das war wie eine Waschanlage, da ist man durchgelaufen mit mehreren Stationen und kam am Ende nach 5 Minuten raus und war fertig. Die hat man abgebaut, weil man der Meinung war, es ist nicht mehr nötig. die müsstest du im Grunde jetzt aufbauen, damit die Leute wieder einen Weg haben. Hier an der Feuerwache bei mir um die Ecke, da zieht sich die Leine, da zieht sich die Schlange der Menschen, die anstehen, um einen PCR-Test bekommen, jetzt schon wieder um zwei Hausblöcke. Das hatten wir über Wochen nicht.
Okay, und einen so einen Schnelltest nach Hause geschickt, der macht den Kohl dann ja wahrscheinlich auch nicht so wirklich fett, ne?
Ist die Frage, aber es ist zumindest immerhin schon mal eine Richtung und gibt den Leuten, die dringend wissen müssen, was ist mit mir heute Morgen los, bevor sie in die Arbeit gehen, natürlich eine Gewissheit oder zumindest einen Trend.
Du hast gesagt, Bidens Mittel sind begrenzt. Aus ja. nachvollziehbaren Gründen. Am Anfang hat er trotzdem sehr viel Lob gekriegt dafür, dass er die Impfkampagne sehr schnell vorangetrieben hat. Welche Noten bekommt er denn derzeit für das Management der Corona-Pandemie?
Ja, er kriegt ja insgesamt schlechte Noten hier in den USA derzeit. Und das natürlich wird ihm auch das alles jetzt angelastet. Also die Kritik ist einfach da, dass die Regierung in Washington zu spät darauf reagiert hat, dass keine Tests, Schnelltests verfügbar sind, obwohl eben auch Wissenschaftler aus Harvard und sonst wo seit Wochen, seit Monaten darüber gesprochen haben, dass es neben PCR-Tests auch Schnelltests braucht, damit man eben einen Trend erkennen kann. Und das ist, wird ihm im Moment angelastet. Er bekommt keine guten Noten insgesamt. Also das läuft alles nicht klasse. Er hat nachgebessert. Vor drei Wochen hatte er seine Strategie vorgelegt. Gestern hat er nachgelegt, weil einfach die Situation mit Omikron so ist, wie sie ist. Und jetzt muss man mal schauen. Ich glaube, erst wenn das Ganze vorbei ist oder wenn dann das Frühjahr kommt, kann man sehen, was hat er geschafft, was hat die Regierung geschafft, was haben sie richtig, was haben sie falsch gemacht. Und dann wirst du aber nach wie vor einen Kulturkampf in diesem Land haben, wo eben die eine Hälfte des Landes sagt, Biden ist sowieso nicht tauglich und er hat sie nicht alle. Und die anderen sagen, naja, so schlecht macht das gar nicht.
Na gut, aber es gibt ja immer diese kleine Minderheit von 5% in der Mitte, die dann am Ende das Pendel ausschlagen lassen. Und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin. Eigentlich wollten wir vor allen Dingen über Corona sprechen, aber eine Frage zu Joe Biden muss ich da doch noch stellen. Gab ja noch mehr schlechte Nachrichten. Gibt es eigentlich irgendetwas, was gerade gut für ihn läuft?
Weiß nicht, ein neuer Hund im Weißen Haus. Das oh war Gott. Vielleicht, glaube ich, da hat sich auch jeder drauf gestürzt diese Woche. Das war, glaube ich, dann auch so die Meldung, wo sie dachten, ach, mal was Positives aus dem Weißen Haus.
Die liberale Presse hat sich darauf gestürzt.
Ja, alle tatsächlich. Also der Papi, dieser Schäferhund, 3 Monate alt, das waren die Bilder, die Joe Biden vielleicht auch haben wollte und brauchte und die hier wirklich durch das Land ging. Aber das ist natürlich nur ein kurzes Strohfeuer und dann konzentrieren sich alle wieder auf die Probleme, die es da gibt und die sind einfach gewaltig.
Und kann er diesen Bock noch umstoßen bis zu den Zwischenwahlen? Ich will ja jetzt gar nicht über eine erneute Präsidentschaftskandidatur.
Nee, das ist ja die große Frage und da muss man einfach sehen, Fernsehsender und auch Zeitungen schreiben die Demokraten hier ab und schreiben sie auch runter und schreiben die Republikaner hoch. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Da will keiner zu spät auf diesen Zug springen und deswegen schreien sie alle gleich, die Wahl ist schon verloren. Ich würde da mal abwarten. Es sieht nicht besonders rosig aus, das ist richtig, aber es ist ja jetzt auch nicht unser Job, diese Wahl vorher schon mitzuentscheiden.
Und gerade in Zeiten einer Pandemie ist ein Jahr ja auch lang. Fast ein Jahrzehnt, nicht
Absolut.
Wahr?
Absolut.
Thorsten, danke dir und wir werden uns ja wahrscheinlich nicht mehr sprechen in den nächsten Tagen, also schon mal frohe Weihnachten nach DC.
Dir auch, danke.
Ciao. Der Tag at deutschlandfunk.de. Wenn Sie Anmerkungen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben. Wir lesen wirklich alles. Ich bin Philipp May, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.